Thema ganz provozierend sagen. Vielleicht darf ich Ihnen dazu, ich will gar nicht so viel von mir erzählen, aber bei diesen ganzen Themen, die in dieser Woche dran sind, das sind alles Fragen, die mich bewegt haben in meinem Leben als junger Mensch. Als ich so 12 Jahre alt war, ich bin also auch aufgewachsen in so einem Verein, in so einem, lassen Sie mich so sagen, ja, in einer solchen Gemeinschaft, die sich Versammlung nannte, vielleicht für Sie oder für einige von Ihnen kein Begriff. Das war also eine Gemeinschaft, die kam zusammen, um zu beten, um Lieder zu singen, um das Wort Gottes zu hören. Und da ging es oft dann so steif zu. Und so mit 12 Jahren rastete ich so richtig aus. Da wollte ich davon nichts mehr wissen. Da habe ich gedacht, Mensch, die sagen immer, du kannst in den Himmel kommen. Und dann habe ich mir den Himmel vorgestellt. Da habe ich gedacht, Mensch, alles nur Kirchenbänke im Himmel. Und dann musst du den ganzen Tag da niederknien und musst immer nur beten. Och, was ist das langweilig. Nee, da wollte ich nicht hin. Und dann habe ich also angefangen zu suchen. Da habe ich gedacht, wenn die Bibel Gottes Wort ist, wenn das wahr ist, dann muss es doch auch irgendeinen Menschenkreis geben, der mir die wirkliche Wahrheit sagt. Und dann habe ich bestimmt ja bis zu meinem 18. Lebensjahr gesucht, bis dass ich eine Entscheidung gefunden habe, bis dass ich klargekommen bin, was das Wort Gottes ist. Und deshalb sage ich heute einfach mal so ganz knallhart hier in den Raum rein, Religion, nein, danke, die will ich nicht. Und wissen Sie, auch in diesen Tagen hier in Lütgen, Dortmund, begegnen mir Menschen, die auch ganz tief religiös sind. Und im Grunde genommen möchte ich Ihnen sagen, ziehen Sie mal endlich Ihre Maske ab, Ihre Maske der Religiosität. Was wollen Sie erreichen mit Ihrer Religion? Und dann sagen Sie mir doch mal bitte, welche Religion ist denn eigentlich die richtige? Ich habe mich gefragt als junger Mensch, warum sind die Menschen eigentlich so religiös? Und es ist interessant, dass es kaum noch Atheisten gibt in diesem Land, dass die Religion ganz groß geschrieben wird. Atheismus ist out, ist nicht mehr in, ist nicht mehr aktuell. Man glaubt also inzwischen an irgendeinen Gott. Und ich hörte gestern auch ein paar Mal, ja, ja, wir haben doch alle den gleichen Gott. Und ich möchte Sie mal fragen, haben Sie wirklich Gott? Können Sie überhaupt Gott haben? Wie klein muss der sein, dass Sie den haben können? Wissen Sie, es kommen oft so unbedachte Sätze von uns über unsere Lippen, wo wir gar nicht drüber nachdenken, die wir eigentlich im Grunde genommen nur als irgendeine Schutzbehauptung aufstellen, damit keiner an uns rankommt. Wir bleiben in unserem Schneckenhaus und da soll möglichst keiner drankommen, denn der könnte uns ja vielleicht eine Schwäche aufzeigen und da liegt ein großes Problem. Aber ich möchte die Frage heute Abend bewusst einmal stellen, warum sind so viele Menschen religiös? Rennen in die Kirche oder in die Kirchen und haben dann hinterher so ein Art Erfolgserlebnis, auch wenn sie nicht verstanden haben, was der Pastor da gesagt hat. Hauptsache, ich war wieder eine Stunde für Gott unterwegs. Ich war ja da. Gott muss mit mir zufrieden sein. So habe ich auch mal gedacht. Warum handeln die Menschen eigentlich nach Religionen? Und was ist das eigentlich, Religion? Warum gehen Menschen grundsätzlich hinter so eine Maske und spielen, auf Deutsch gesagt, entschuldigen Sie, das ist nicht bös gemeint, manchmal so ein richtiges Affentheater vor? Ich werde damit in meinem Berufsleben konfrontiert. Und entschuldigen Sie, wenn ich das so hart sage, aber das muss einfach sein, weil Gott mir das auch so knallhart gesagt hat, damit ich überhaupt zur Erkenntnis kam, wer Gott wirklich ist. Und oft ist es so, dass man den Menschen das mit dem Hammer sagen muss. Die Bibel sagt schon, dass das Wort Gottes ist wie ein Hammer, der die Felsen zerschmettert. Wissen Sie, wir machen uns selbst was vor und wir machen Gott was vor und glauben noch, Gott voll im Griff zu haben. Und ich stelle nochmal die Frage, wie groß muss Gott denn sein, dass Sie den im Griff haben? Oder wie klein muss er sein? Bilden Sie sich tatsächlich ein, dass Sie Gott, wenn es ihn gibt, im Griff haben? Und dass er so handelt, wie Sie denken, dass er eine Marionette in Ihrer Hand ist. Wenn Menschen religiös sind, so kommt das aus dem Bewusstsein heraus, dass sie etwas tun möchten. Warum eigentlich? Weil sie etwas tun möchten, weil sie irgendwie ahnen, vermuten, da ist möglicherweise eventuell doch noch irgendwo eine größere Gestalt als ich und die muss ich irgendwie zufriedenstellen. Dafür gehe ich dann 52 Mal im Jahr in die Kirche. Und wenn es ein Schaltjahr ist, vielleicht auch 53 Mal. Und dann müsste eigentlich Gott doch mit mir zufrieden sein. Wissen Sie, dass Menschen religiös sind, ist ein Schuldgefühl, das der Mensch hat. Ein Schuldgefühl über seine Unvollkommenheit. Eine Sehnsucht, dass es einen Stärkeren geben kann, der einem Schutz gibt. Religion wird ausgelöst durch die Angst, durch die intime Angst, die in jedem Menschen drin sitzt. Und erzählen Sie mal bitte nicht, Sie hätten keine Angst. Auch das, sage ich Ihnen ganz klar, ist nur eine Maske, die Sie mir da vormachen wollen. Sie können mir das vormachen, ich kann Ihnen nur vor die Stirn gucken. Ich nehme Ihnen das auch gar nicht übel, ich will gar nicht in Sie reingucken können. Aber die Menschen ziehen eine Maske auf, einen Schutzbezirk um sich selbst, weil sie Angst haben. Und wenn man fragt, wovor? Der Chor sang es eben, ungewiss lebst du in das Morgen hinein. Ungewissheit. Weißt du, was morgen früh passiert? Weißt du, ob du noch mal heil nach Hause kommst? Ob du nicht gleich mit dem Auto verunglückst? Oder dass eine Umweltkatastrophe passiert und du elendiglich sterben musst? Ist es nicht die Angst? Warum haben die Menschen so viel Angst in der Ökologie? Vor Atom- und Atomkriegen. Wo kommt das her? Diese Angst ist das intime Bewusstsein der Sünde. Achten Sie genau, was ich sage. Die Angst, die die Menschen haben, ist das innerste Bewusstsein ihrer eigenen Sünde. Ich weiß, dass sie gut sind. Ich weiß, dass sie keine Fehler machen. Ich weiß, sie sind ein vollkommener Mensch. Ich habe so einen erlebt, einen 83-jährigen Mann, der hat zu mir glattweg gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben gesündigt. Und weil die Bibel ja sagt, dass das Ergebnis der Sünde der Tod ist, konnte dieser Mensch auch nicht sterben. Habe ich ihm dann auch gesagt, ja, wenn Sie nie gesündigt haben, sterben Sie auch nicht. Ich sage, entschuldigen Sie mal, haben Sie nicht vielleicht doch Angst, da vorne bei Rot über die Ampel zu gehen? Und Sie könnten dann von einem Auto überfahren werden. Da wurde er nachdenklich. Solange die Möglichkeit des Sterbens besteht, ist die Wahrscheinlichkeit oder die Realität der Sünde sehr, sehr groß. Die Bibel sagt ja in Römer 6, Vers 23, dass das Ergebnis, die Folge, der Lohn der Sünde der Tod ist. Und weil jeder Mensch sterben muss, ist er auch ein Sünder. Und wenn Sie mir einen Menschen zeigen, der nicht stirbt, dann haben wir vielleicht das achte Weltwunder. Es gibt ihn nicht. Und ich denke, die Angst in den Menschen, sie kam mit der Sünde in die Welt. Denken Sie einmal zurück. Und ich greife auf die Bibel zurück, weil sie für mich das einzige autorisierte Schriftstück ist, das Auskunft geben kann über die Vergangenheit und auch über die Zukunft. Und ich habe gestern Abend versucht, das deutlich zu machen, dass es keine Alternative gibt. Die Bibel ist keine Legende, kein Märchenbuch, kein wunderschöner Roman, sondern ein nackter, brutaler Tatsachenbericht über den Menschen, wie er der Mensch gehandelt hat. Als Gott den Menschen schuf, schuf er den Menschen im Bilde Gottes. Und er schuf ihn als eine Autorität. Er nahm Materie, formte diese Materie in der Gestalt, im Bilde Gottes und ging mit dieser Materie in Mundkontakt und blies dieser Materie, dieser toten Materie, den lebendigen Odem ein. Und wir lesen, dass der Mensch eine lebendige Seele wurde, eine unsterbliche Seele. Und dieser Mensch, weil er im Bilde Gottes geschaffen wurde, ist also kein Roboter, auch kein Computer, wo ich jetzt die Taste Bekehrung drücke oder die Taste Liebe oder die Taste Anbetung und dann reagiert er. Sondern dieser Mensch ist ein freischaffendes Wesen mit einer hohen Ethik, unterscheidet sich von jedem Tier. Tiere haben Instinkte, nur Menschen können denken und reden. Und das ist auch nicht durch Evolution und Weiterbildung entstanden. Da gibt es nämlich keine Beweise für. Sondern der Mensch wurde im Bilde Gottes geschaffen. Warum? Weil Gott Gemeinschaft haben wollte mit dem Menschen. Und ein Gegenüber haben wollte auf dieser Erde, mit dem er reden konnte. Gott wollte sich an der Schöpfung und an dem Geschöpf erfreuen. Und wollte sich mit ihm austauschen. Aber Gott sagte, weil du so eine hohe Ethik hast, musst du auch deine hohe Ethik unter Beweis stellen können. Und Gott gab den Prüfstein des sündigen Könnens. Adam konnte sündigen, aber er musste nicht. Er stand nicht unter dem Zwang der Sünde. Gott sagte, hier ist der Garten Eden, da sind vielleicht 1000 Bäume, vielleicht auch 10.000. Aber ein Baum ist da, von dem sollst du nicht essen. Wenn du davon isst, das ist jetzt mal ein Prüfstein für dich, wirst du gewisslich sterben. Und wir alle wissen, dass der Mensch dieses Gebot Gottes übertrat und in Sünde fiel. Und wissen Sie, was da automatisch kam? Da kam die Panik in die Welt. Der Mensch bekam Angst. Was macht er? Er versteckte sich mit seiner Frau. Und als Gott kam und frug Adam, wo bist du? Da gibt er ganz hilflos Antwort. Ich versteckte mich, denn ich fürchtete mich. Denn ich bin ja nackt. Gott sagt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa gegessen von der verbotenen Frucht? Da kam Angst in diese Welt. Seitdem Sünde in der Welt ist, ist auch Angst in der Welt. Und seitdem tut der Mensch alles, um die Sünde ungeschehen zu machen. Er tut alles, um wieder mit diesem Gott klarzukommen, im Unterbewusstsein. Und er macht die größten Anstrengungen. Er bringt die größten Opfer. Er geht in die größten Kirchen und tut alles, um, ja, Gott muss doch mit mir zufrieden sein, diese Selbstbestätigung zu bekommen. Wissen Sie, ich habe die Menschen mal so etwas beobachtet. Da ist einmal der Mensch, der sich selbst bestätigt. Nach dem Motto, tue Recht und scheue niemand, dann kann Gott mir auch nichts vorwerfen, wenn es ihn gibt. Ich habe meinen Maßstab, so prüft mich Gott oder ich prüfe mich selbst und damit muss Gott mit mir zufrieden sein. Wenn ich da nicht Gott mit zufrieden stelle, dann kann er mir gestohlen bleiben. Oder da gibt es die Menschen mit ihren Weltanschauungen. Das sind die ganzen Ismen, der Humanismus. Der Mensch ist der Mittelpunkt des Geschehens. Und wir müssen menschlich handeln, wir müssen menschlich helfen. Das sind ganz wirklich hehre Beweggründe. Aber nehme die Angst. Da gibt es den Kapitalismus, den Kommunismus, den Humanismus, wie sie alle heißen, diese ganzen Ismen. Religionen. Im Grunde genommen Prinzipien, die von Menschen aufgestellt werden, um irgendetwas zu erreichen. Da kommt der Mensch, der zu mir gesagt hat, hör mal, lass mich in Ruhe, ich habe meinen eigenen Glauben. Und dann frage ich ihn, was ist denn dein eigener Glaube? Und dann kommt eine Vorstellung. Und ich möchte Sie manchmal einladen, mit uns unterwegs zu sein in unserem T-Bus, den wir haben. Mit dem Mobi-Treff, dem mobilen Treffpunkt. Was die Menschen einem da manchmal verkaufen, da glaube ich, manchmal, die halten mich für blöd. Da muss ich fragen, wollen die mir das ehrlich verkaufen? Wollen die mir ehrlich das sagen, was die für ein Denkmodell sich aufgebaut haben, wie sie denken, dass sie selig werden können? Und dann gibt es Menschen, die meinen und merken, da ist irgendetwas, was so, naja, nennen wir es mal Gott. Ich kann es aber nicht erklären, es ist so groß. Es umfasst die ganze Welt, aber ich kann diesen Gott nicht packen und ich kann ihn nicht fassen. Ich glaube schon, dass es ihn gibt, aber er ist so unpersönlich. Das sind zum Beispiel die Pantheisten. Der Pantheismus, der im fernen Osten sehr weit ausgeprägt ist. Aber dann gibt es auch die, die sagen, wir haben doch alle den gleichen Gott. Welchen Gott meinst du? Den Gott deiner Vorstellung? Und ich möchte Ihnen heute Abend einmal sagen, eine ganz knallharte Behauptung, es ist doch nicht entscheidend, wie Sie über Gott denken, sondern entscheidend ist, wie Gott über Sie denkt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Ich kann mir doch nicht nach meiner Vorstellung meinen Gott machen, sondern entscheidend ist, wie der Schöpfer über das Geschöpf denkt. Aber eben aus diesem Grund heraus, dass die Menschen meinen, sie könnten auf ihre Fasson selig werden, sind die Religionen in dieser Welt entstanden. Und komischerweise sind es grundsätzlich Menschen, die Religionen gestiftet und geschaffen haben. Denken Sie an einen Buddha, an einen Konfuzius. Das war eine Lehre, die heute groß praktiziert ist und groß im Kommen ist. Alles im Leben, ja, was ist das? Alles im Leben ist Leiden. Die Lehre vom Wissen des Leidens. Mein ganzes Leben ist Leiden. Und ich werde erst durch den Tod erlöst von dem Leiden. Und wenn ich schlecht gelebt habe, dann komme ich als ein anderes Wesen wieder auf diese Erde, das ist die Reinkarnation, Wiedergeburt in Anführungsstrichen, nicht zu verwechseln mit der Geburt, die die Bibel meint. Und ich werde bestraft vom Schicksal und komme als ein niedrigeres Wesen auf diese Erde, bis dahin, bis dass ich zum Nirvana, bis zum Nichts komme. Liebe Leute, wo kommen wir hin, wenn ich in meinem Leben als Ziel das Nichts hätte? Das ist doch primitiv, liebe Leute. Da verzichte ich auf diese Religion, auf diese Vorstellung. Und da fallen hochintelligente Menschen zu Tausenden drauf rein. Da gibt es die Moslems, Mohammed, dieser Prophet, der seine ganze Lehre aus der jüdischen Bibel geklaut und gestohlen hat, der das Christentum mit einverleibt hat und alles gesagt hat, das war göttliche Eingebung, die ich bekommen habe. Ich möchte nichts zerreißen, sondern ich möchte Ihnen nur mal aufzeigen, was Menschen denken, um Ihnen deutlich zu machen, was die Bibel sagt. Mohammed bezeichnet Jesus Christus in der 5. Sure als das fleischgewordene Wort Gottes. Das steht in der Bibel. Johannes 1, Vers 14, das war schon 550 Jahre vorher schriftlich festgehalten. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Hat er geklaut. Mohammed sagt, dass einmal Jesus Christus auf diese Erde wiederkommt, und zwar mitten in Damaskus auf den Umayyaden-Tempel, der da steht, und die Welt richten wird. Mohammed lehnt Jesus als den Sohn Gottes ab, aber er ist das fleischgewordene Wort. Aber dadurch, dass Mohammed zum Beispiel sagt, dass Jesus Christus als der Richter dieser Welt auf diese Erde wiederkommt, beweist er, dass er sich selbst weit unter diesen Jesus stellt. Das ist für mich, ich sage mal, entschuldigen Sie, wenn ich das so drastisch sage, ein Armutszeugnis für den Mohammed. Ich möchte auch nicht diese Religion zerreißen. Aber da wird auch festgeschrieben, Sie müssen 5-mal am Tag beten, Sie müssen einen Monat fasten. Was Sie da alles tun müssen, mindestens einmal im Leben in Mekka gewesen sein, die heilige Kaaba geküsst haben. Was machen denn die armen Menschen, die im Rollstuhl sitzen? Natürlich, da hat Mohammed die Sure sowieso, der kann einen anderen schicken, der das für ihn macht. Was macht er, wenn er kein Geld hat? Das sind doch arme Kerle manchmal. Es gibt christliche Religionen. Ich nenne, und sind Sie mir nicht böse, den Katholizismus. Auch da wird mir immer vorgeschrieben und gesagt, was ich tun muss. Mit einem Katholiken, mit dem ich mal sprach, der sagte zu mir, wissen Sie, die Maria ist doch die Mutter Gottes. Akzeptieren Sie das? Ich sage, in der Bibel steht, dass Maria die Mutter Jesu ist. Von der Mutter Gottes lese ich nicht. Aber sie ist die Fürsprecherin im Himmel. Und wir beten zu der Mutter Gottes im Himmel, dass sie für uns bittet. Und dann habe ich ihn gefragt, worauf berufst du dich da? Ja, natürlich, ist doch klar. Auf Johannes 2, Vers 5. Ich sage, was Maria da sagt, da halte ich mich strikt dran. Da ist die Hochzeit zu Kana. Und dann haben die Leute plötzlich keinen Wein. Und Maria fragt den Herrn Jesus, sagt, sie haben keinen Wein. Und da sagt Jesus, ich bin doch nur Gast hier. Was habe ich damit zu schaffen? Ist doch der Gastgeber für zuständig. Und dann sagt Maria ein Wort. Und ich möchte nur mal aufzeigen, welche menschlichen Interpretationen man da hineinbringt. Da sagt Maria zu den Dienern des Hauses, was Jesus euch irgend sagt, das tut. Und da leitet man dann die Fürsprecherin der heiligen Mutter Gottes im Himmel draus ab. Das ist eine ganz logische Sache. Was die Maria da sagt, das ist das letzte Wort, was von ihr in der Bibel überhaupt gesagt wird, da halte ich mich streng dran. Das ist ein guter Satz, den sie gesagt hat. Was irgend Jesus mir sagt, das tue ich. Die katholische Kirche hat einen Papst. Papa, lateinisch. Stellvertreter Gottes, Stellvertreter Jesu Christi auf dieser Erde. Man beruft sich auf Petrus. Der Papst ist nicht verheiratet. Petrus war verheiratet. Er hatte eine Schwiegermutter. Habe ich auch schon mal gefragt. Wie bringt ihr das in Einklang? Da ist doch eine menschliche Unlogik drin. Aber vielmehr. Sie werden niemals in der katholischen Kirche erleben, dass jemals über den ersten Petrusbrief gesprochen wird. Warum nicht? Weil im ersten Petrusbrief 31 Beweise stehen, die die katholische Kirche widerlegen. Ich nenne Ihnen nur einen. Sie werden nicht durch die katholische Kirche selig, sondern der Petrusbrief sagt, indem ihr wisset, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Gold oder Silber erkauft werdet, sondern mit dem kostbaren Blute Jesu Christi als eines Lammes ohne Fehl und Flecken. Petrus bezeichnet sich in diesem Brief nicht als der Papst, sondern als der Mitälteste. Ich sage nur einmal, das sind für mich Diskrepanzen, die ich dann nicht auf einen Nenner bringe. Ich möchte weitergehen. Entschuldigen Sie, ich muss das einmal mal so aufzeigen, um deutlich zu machen, was Menschen machen. was Menschen an Religionen in die Welt setzen und wie schizophren das oft ist. Ich sage Ihnen eins, keine Kirche auf dieser Welt und keine Religion kann sie retten, noch kann sie ihnen sagen, was in der Zukunft geschieht. Und das ist eigentlich das, was wir immer gerne wissen wollen. Ich komme einmal ganz kurz auf die Zeugen Jehovas zu sprechen. Bei einer der letzten Evangelisationen bekam ich eine Bibel von ihnen geschenkt. Die neue Weltübersetzung von der Wachturm-Bibelgesellschaft. Und es ist direkter Gotteshohn, was in dieser Bibel auf der ersten Seite steht, dass man in der Verantwortung vor einem heiligen Gott die Bibelübersetzung aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt hat. Bis 1970 und 1969 wurde in Deutschland die gängige Bibel von den Zeugen Jehovas benutzt, die Elberfelder Übersetzung, die wir auch hier haben. Aber weil die Elberfelder Übersetzung nicht mit der Lehre übereinstimmt, die die Zeugen Jehovas haben, mussten sie eine andere Bibel nehmen. Und ich habe mir die Mühe gemacht, und entschuldigen Sie, ich sage das deshalb so deutlich, weil ich mich damit auseinandersetze, bevor ich etwas als falsch abhake. Ich fälle kein Urteil über andere Leute, ohne zu wissen, warum. Schon gar nicht über Menschen. Es geht um die Lehre, um die Religion. Das erste Wort in der Bibel, in der Neue Weltübersetzung, ist schon gefälscht. Das sechste Wort ist gefälscht. Wenn Sie Johannes 1 lesen, die ersten 14 Verse, da sind 16 Fälschungen drin. Vom Urtext. Ich habe auch da etwas Ahnung, weil ich auch nicht unbedingt hier meiner Bibel geglaubt habe. Ich habe den Urtext daneben gelegt und wollte wissen, ob die auch richtig übersetzt haben. Und das ist mein gutes Recht und dieses Recht hat jeder. Aber wenn der Sohn Gottes nur als Gott bezeichnet wird, nur um die Dreieinigkeit Gottes abzulehnen, um zu beweisen, dass es die nicht gibt, oder dass der Mensch als Seele stirbt, was eindeutig durch die Bibel zu widerlegen ist, die Seele kann nicht sterben, weil sie unsterblich von Gott in den Menschen hineingelegt wurde, dann ist das nicht deckungsgleich mit der Bibel und dann muss ich das als Irrlehre ablehnen und beiseite tun. Mormonen kamen zu mir und sie sagen, du musst mal das Buch Mormon gelesen haben. Wenn du das gelesen hast, dann kannst du beten zu einem heiligen Gott. Natürlich akzeptieren wir die Bibel. Und dann habe ich ihn gefragt, Wie ist das denn mit den Mormonen zustande gekommen? Ja, unser oberster Mormonenführer, der im vorigen Jahrhundert lebte, Smith, bekam eine Erleuchtung durch Gott und er fiel hinten rüber. In der Bibel gibt es drei Stellen, wo Menschen hinten rüber fielen und das war immer Gericht Gottes, niemals eine Offenbarung Gottes. Menschen, die mit Gott in Verbindung kamen, fallen immer auf ihr Angesicht. Die Bibel sagt das immer ganz deutlich. Mose fiel auf sein Angesicht, wenn Gott ihm begegnete. Er ist nie hinten rübergefahren und konnte ihm öffentlich in die Augen gucken. Angesichts der Heiligkeit dieses heiligen Gottes und gerechten Gottes ist das unmöglich. Merken wir, Religion ist das, was Menschen produzieren, was Menschen daraus machen. Es gibt noch mehr Religionen, wie Aberglaube, Spiritismus, schwarz-weiße Magie, Teufelsmessen, okkulte Praktiken. Es ist der Ersatz für den Glauben, der Aberglauben. Es gibt die Religion Rauschgift. Das ist die Flucht. Ich will weg, ich will hier raus. Mich kotzt und ödet diese Gesellschaft an. Deshalb flippe ich aus. Warum ist das so? Menschen bauen sich ihr eigenes Denkvermögen auf, ihr eigenes Denkmodell und ihr eigenes, ja, wie soll ich das sagen, ihre eigene Religion. Wissen Sie, genau das, Aberglauben, Spiritismus, schwarze-weiße Magie, dazu gehört autogenes Training, wir kommen da im Detail in dieser Woche noch drauf zu sprechen, dazu gehört auch Hypnose, Akupunktur, alle diese fernöstlichen Dinge sind vom Teufel, weil sie Menschen außer Gefecht setzen. Und der Teufel wird in der Bibel geschildert als der Vater der Lüge. Der Teufel kann fast alles. Der Teufel kann dir Folgendes bieten. Er bietet dir Angst. Er bietet dir Horror. Deshalb die vielen Horrorfilme heute in den Videotheken. Sie müssen mal gucken, wie viele Menschen hier abends bis 24 Uhr da vorne in den Videotheken reingehen und sich diese Horrorfilme ansehen. Das wird soweit unter den jungen Leuten produziert, dass man das als Mutprobe ansieht, wer den größten Horrorfilm oder Horrorvideo sich angucken kann, daraus entstehen Depressionen, das bietet auch der Teufel. Der Teufel bietet Perversion bis zum Selbstmord. Nur eines kann der Teufel ihnen nicht bieten. Und das sagte ich einmal einem 19-jährigen Mädchen, die sich mit Blut dem Teufel verschrieben hatte. Der Teufel kann dir keinen Frieden bieten, keinen Herzensfrieden, weil er der Unruhestifter, der Vater der Lüge, der Menschenmörder von Anfang ist. Johannes 8, Vers 44 bis 46, so sagt es die Bibel. Die Religionsstifter, die Religion produziert haben, sind alles Menschen gewesen. Menschen wie du und ich, unvollkommen, fehlerhaft. Es gibt viele Gurus, die sich als Gott verehren lassen, aber das ändert nichts daran, dass sie Menschen sind, dass sie Menschen bleiben. Was sie denken, wer sie sind, ist nicht entscheidend. Tatsache ist, wie Gott sie sieht. Und sie bleiben Menschen, auch wenn sie Religionsstifter sind und selbst wenn sie angebetet werden von ihresgleichen. Jesus Christus dagegen ist der Sohn Gottes. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum die Menschen ihn ans Kreuz geschlagen haben. Warum die Juden das nicht in ihren Kopf reinkriegten. Sie wollten es nicht wahrhaben, dass es einen Menschen gab auf dieser Erde, der wirklich der Sohn Gottes ist, der vom Ursprung her von Gott ist. Und deshalb haben sie ihn, den konnten sie nicht gebrauchen. Der entsprach nicht ihren Vorstellungen, da konnten sie ihre Religion nicht dran auslassen. Der hat ihm nämlich was ganz anderes erzählt. Religionen machen uns deutlich, was wir tun müssen, um möglicherweise eventuell die Seligkeit zu bekommen. Die Religionen machen uns deutlich, welche Opfer wir bringen müssen, um ein besseres Leben zu bekommen. Sie versprechen viel, doch was halten sie denn? Warum entstehen so viele Depressionen bei Hausfrauen, die autogene Kurse belegt haben und dafür 3.000 bis 10.000 Mark bezahlt haben und nach 6 Monaten in der Klapsmühle gelandet sind? Warum machen die Frauen das? Sie wollen etwas tun, um ein besseres Leben zu haben. Sie wollen etwas tun, um über die Zukunft Gewissheit zu haben, um ruhiger zu werden, um die Angst zu beseitigen. Daraus entstehen dann eben Krankheiten, Behinderungen, bis zur geistlichen Behinderung, bis zum Ruin des Körpers, des Psychosomatischen. Man tut alles, um was Besseres zu schaffen. Aber die Bibel sagt es anders. Die Bibel sagt, dass es keine Selbsterlösung gibt. So wie Adam und Eva sich zwar verstecken konnten vor Angst, aber sie waren nicht in der Lage, die Sünde, die sie getan hatten, ungeschehen zu machen. So bist auch du und ich nicht in der Lage, deine Sünde und deine Sünden in deinem Leben ungeschehen zu machen. Was ist der Unterschied zwischen der Bibel und der Religion? Egal welche Religion. Die Religion sagt dir immer, was du tun musst, um zu Gott zu kommen. Die Bibel sagt, was Gott getan hat, damit du zu Gott kommen kannst. Das ist ein großer Unterschied. Und da fängt es an, auch schwierig zu werden, das zu verstehen. Die Bibel zeigt uns die Gnade Gottes. Weil Gott den Menschen sieht, der wie ein Münchhausen sich in den Sumpf hinein katapultiert hat und sich jetzt am eigenen Schopf herausziehen will und das nicht schafft. Hast du das schon mal versucht? Ich sage dir eins dazu. Auch da spreche ich aus Erfahrung. Und ich möchte dir das nicht vorenthalten. Als ich so 13 Jahre alt war, da fuhr ich mit meinem Freund schwimmen. Es war der Geburtstag des Vaters meines Freundes. 2 Mai irgendwann. Wir wohnten in Düsseldorf am Rhein. Und der Vater hatte zu uns gesagt, Freunde, da habt ihr 50 Pfennig, ihr fahrt in das Freibad, das war 8 Kilometer weg. Untersteht euch, an den Rhein zu fahren. Das war in den 50er Jahren, da war noch nicht so viel Chemie drin, das war noch nicht so eine Kloake. Nein, wir fahren nicht, ja, wir fahren natürlich ins Freibad. Unterwegs überlegten wir hinter dem nächsten Häuserblock, für die 50 Pfennig könnten wir uns eigentlich ein leckeres Eis kaufen. Also kehrt Marsch mit den Fahrrädern ab zum Rhein. Und man muss den Rhein kennen, wenn man darin schwimmen will. Ich war nicht Schwimmer. Und wir gingen in den Rhein schwimmen. Und in den Rhein liefen da so Kribben, das sind so Steinduchte, in das Wasser hinaus, die der Schifffahrt anzeigen, bis dahin gehen die untief. Und vor der Kribbe, stromaufwärts, ist es sehr seicht, da geht das Wasser knietief. Aber direkt hinter der Kribbe, wo sie fast zu Ende ist, da geht es ganz steil senkrecht runter. Und da ist eine unwahrscheinliche Strömung und durch diese Kribbe bildet sich direkt hinter der Kribbe ein unwahrscheinlicher Strudel. Und ich wurde von dem Wasser gepackt und kam in diesen Strudel. Was meint ihr, was ich getan habe, um da rauszukommen? Natürlich, ich habe instinktiv gestrampelt, ich habe alles gemacht, aber der Sog nach unten war so gewaltig. Und ich habe den Rhein 1959 einmal erlebt bei fast vollständiger Trockenheit. Da, wo die Strudel waren, da war ein Trichter bis zu 8 Meter tief in den Boden des Rheins hinein. Solch eine Saugwirkung hat der Strudel. Und wie willst du aus diesem Trichter, wenn du da unten drin bist, rauskommen? Unmöglich. Der Sog geht nur nach unten. Da habe ich gebrüllt. Gott, wenn es dich wirklich gibt, so hol mich hier raus. Ich weiß nicht, ob ich es gebrüllt habe, ob ich es gedacht habe. Aber ich habe es zumindest irgendwie ausgedrückt. Und in dem Augenblick bekomme ich einen Schlag und werde besinnungslos. Und dann werde ich wach und liege am Ufer. Was war geschehen? Der Vater meines Freundes hat uns nicht getraut. Der wusste genau die Ecke, wo wir links abbogen und dann zum Rhein fuhren. Und bevor er seine Geburtstagsfeier weiter feiern konnte, hat er gesagt, ich habe so eine innere Unruhe, ich fahre einfach mal los. Ich traue den Burschen nicht. Und er war losgefahren und kam genau zu dem Zeitpunkt, wie ich von der Strömung ergriffen wurde. Und er sprang dann mit voller Montur in das Wasser rein und hat mich da rausgehievt aus diesem Strudel, dass ich da wieder rauskam. Weißt du, und so bist du als Mensch im Strudel der Sünde. Du kannst machen, was du willst. Der Sog der Sünde zieht dich nach unten, trichterförmig. Und du hast keine Chance. Das wird immer enger für dich. Deine Bewegungsfreiheit wird immer mehr eingeengt, weil deine Sünde immer mehr wird in deinem Leben. Du kommst alleine nicht raus. Und jede Anstrengung, die du da machst, ist Religion. Und deshalb kann Religion nicht funktionieren. Es gibt kein Versprechen, das Religion einhalten kann. Du brauchst jemanden, der dich am Schopf packt und aus diesem Strudel herauszieht und dich rausreißt aus diesem Mist, in dem du drin hängst, in dem Schlamassel. Weil Gott das weiß. Weil Gott weiß, dass jeder Mensch im Strudel der Sünde ist. Und wenn du noch nicht weißt, was mit dem Begriff Sünde anzufangen, so möchte ich dir sagen, wie furchtbar Gott ist. Gott hasst Sünde. Der liebende Gott hasst Sünde. Und er bestraft und verurteilt Sünde. Hätte er denn nicht dem Adam damals vergeben können, hätte er nicht sagen können, Adam, hör mal, das war nicht so ganz korrekt, was du da gemacht hast. Ich drücke nochmal ein Auge zu oder ich mache auch beide Augen zu. Nein. Gott kann sich nicht widersprechen. Gott hatte dem Adam gesagt, wenn du sündigst, wirst du gewisslich sterben. Und Gott erfüllt buchstäblich seine Zusage. Jedes offene Grab, das heute in dieser Welt ist, jeder Mensch, der stirbt, ist der unabdingbare Beweis, wie sehr, mit welcher Präzision Gott seine Zusagen erfüllt. Das, was Gott dem Adam gesagt hat, trifft heute noch millionenfach ein. Und nichts ist so sicher in deinem und in meinem Leben wie der Tod. Du wirst geboren mit der Zielsetzung, dass du irgendwann mal sterben musst, egal wie alt du wirst. Warum? Weil Adam gesündigt hat. Jetzt sag bitte nicht, komm, da kann Gott mich doch nicht für verantwortlich machen, dass Adam gesündigt hat. Macht er auch nicht. Aber weil du durch Adam und Eva ins Leben gekommen bist, durch Sünder, bist du automatisch Sünder und kommst als Sünder auf diese Welt. Ich bringe dir den Beweis. 1. Mose 2 sagt uns, dass Gott den Menschen im Bilde Gottes schuf. Und als Adam in Sünde gefallen war, lesen wir in 1. Mose 5, dass Adam seinen Sohn Seth zeuchte in seinem Bilde, in dem Bilde Adams, des sündigen Menschen Adams. Und jeder Mensch wird unter der Herrschaft der Sünde geboren. Und wenn du mal ein kleines Würmchen gesehen hast von ein paar Wochen, und manchmal schon den Widerwillen bei diesem Kind spürst, wenn etwas nicht nach seinem Willen geht, da lernt man verstehen, wie tief die Sünde im Menschen drin ist. Das sind nicht diese harmlosen kleinen Kindlein, die noch niemandem was zuleide tun können. Sie reagieren manchmal schon ganz nett bösartig. Und man kann einem Kind ganz bewusst anhören, ob es bösartig schreit, weil es seinen Willen nicht kriegt, oder ob es schreit, weil ihm etwas wehtut. Das war auch ein Lernprozess, den wir als Eltern durchmachen mussten. Die Bibel sagt, dass wir durch Gnade errettet werden. Durch Gnade mittels des Glaubens, und das nicht durch uns, sondern Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich kein Mensch rühmen kann. In den Kirchen, in den Religionen kriegen wir gesagt, was wir tun müssen, um selig zu werden. Du musst jede Woche so oft zur Beichte gehen. Wo steht das in der Bibel? Du musst zu einem Mittler gehen, du brauchst einen Fürsprecher, die Mutter Gottes, die für dich bei Gott bittet. Wo steht das in der Bibel? Wir lasen eben, Gott ist einer und einer ist Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Wer denn? Der Papst, der Pastor, der Pfarrer, der Mensch Jesus Christus. Deshalb kann ich dir nur sagen, komm zu Jesus Christus, weil er der Mittler ist zwischen einem heiligen Gott und dir, dem Sünder. An Jesus Christus kommt kein Mensch in seinem Leben vorbei. Und das ist der Grund, warum ich heute Abend hier stehe, zum zweiten Mal in Lütgen, Dortmund. Und ich habe die Verantwortung, Gott gegenüber dir das zu sagen, dir aufzuzeigen, wie viel Mumpitz es in dieser Welt gibt mit der Religion und wie viel falsche Sicherheit auch in Kirchen verbreitet wird, dass man meint, durch Kirchenzugehörigkeit hätte man die Seligkeit. Sie garantiert keiner, die katholische Kirche nicht, und auch in der evangelischen Kirche kriegt man nicht gesagt, dass man ewiges Leben hat. Keine Garantie. Ich habe mit so vielen evangelischen Pfarrern gesprochen, wie ich als junger Mensch gesucht habe. Garantieren Sie mir die Ewigkeit. Und er sagte, das kann ich nicht. Die Bibel sagt, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat ewiges Leben. Ist das eine klare Aussage, ja oder nein? So wie in der Mathematik 2 mal 2 gleich 4 ist, so sagt die Bibel uns hier ganz mathematisch genau, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist eine Heilssicherheit und Heilsgewissheit, die Menschen haben dürfen. Und die Bibel sagt uns, ich sage es noch einmal, dass wir durch Gnade errettet werden. Jetzt, wenn Sie mit dem Begriff Gnade nichts anfangen können, dann sagen Sie, ach, schon wieder so ein kirchlicher Begriff. Wissen Sie, was Gnade ist? Wenn ich zum Beispiel Geburtstag habe, dann erwarte ich, dass ich von meinen guten Freunden was geschenkt bekomme. Und du rechnest auch damit, dass du was von deinem Papa kriegst, ne? Ist das so? Ich auch. Wenn ich Geburtstag habe, dann denke ich, dass meine Frau oder meine Kinder mir zumindest gratulieren. Das ist ja das Wenigste. Da habe ich ein Anrecht drauf. Ich habe ja Geburtstag. Aber wenn du jetzt kommen würdest und würdest sagen, du, ich möchte dir ein Geschenk für 1000 Mark machen, dann würde ich sagen, hä, wofür? Habe ich doch gar nicht verdient. Ich habe doch gar nichts geleistet. Ich habe nicht Geburtstag, ist kein Fest, ist gar kein Grund für das. Und genau das ist Gnade. Es ist überhaupt kein Grund dafür da, dass Gott dich erlösen muss. Aber er hat es trotzdem getan. Und das ist die Schwierigkeit, die wir Menschen oft haben, dass wir die Bibel nicht verstehen. Es scheint uns zu einfach zu sein. Durch Gnade werdet ihr errettet. Durch ein unverdientes Geschenk Gottes werdet ihr errettet. Mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Gott hat seinen Sohn gegeben. Gott hat seinen Sohn Mensch werden lassen und hat ihn am Kreuz auf Golgatha gerichtet für deine und meine Sünde. Das hatte er nicht nötig. Er hätte dich doch laufen lassen können. Aber weil Gott nicht will, dass du in die ewige Verdammnis gehst, deshalb hat Gott einen Weg gefunden. Und Gott hat alles getan, damit du sicher sein kannst, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und Gott bietet dir an, entweder schwarz, das ist ewige Verdammnis, oder weiß, das ist das ewige Leben. Die Bibel unterscheidet nur zwischen Finsternis und Licht. Und die Grauzone der Religion dazwischen, die gibt es nicht. Wo du so ein graues Mäuschen sein kannst, wo dich keiner sieht, wo du deine Maske aufsetzen kannst und jeder ist mit dir zufrieden. Das ist keine Lösung. Sondern die Frage für heute Abend für dich ist entscheidend, wo stehst du? Machst du Religion und stehst in der Finsternis und hast keine Orientierung? Oder stehst du im Lichte Gottes und hast Orientierung, weil Jesus Christus der Weg zum Vater geworden ist und das ewige Leben? Und die Bibel sagt uns, Gott sagt es, ich biete dir an, Leben oder Tod. So wähle das Leben, damit du lebst. Und ich frage dich jetzt, kannst du so kleingeistig sein, dass du den Tod wählst? Ich würde es nicht tun. Ich würde logischerweise schon das Leben nehmen. Aber Gott, und das ist das Wunderbare an diesem großen Gott, er zwingt dich nicht. Er stellt dich heute Abend ganz bewusst in die Entscheidung. Komme mit deiner Sündenschuld zu mir und sage bitte nicht wie der 83-jährige Mann, du wärst sündlos, damit machst du dich bei mir lächerlich. Ich kenne mich selber und ich weiß, wie viele Sünden ich täglich auf mich lade. Und dem Menschen möchte ich sehen, der keine Sünde hat. Die kleinste Sünde, die Lüge, die du als Vierjähriger im Kindergarten der Kindergärtnerin an den Kopf geknallt hast, reicht aus, dass Gott dich zum Tode verurteilt. Glaubst du nicht? Der Beweis wird dir folgen, wenn du einmal sterben wirst, denn der Tod ist die Folge deiner Sünde. So haargenau nimmt es Gott mit der Sünde. Und erst wenn du Sündenvergebung hast, kannst du durch Gott allein ewiges Leben bekommen. Und ewiges Leben, wir haben das Motto in diesen Tagen, Leben ist mehr. Glaube doch nicht, dass Gott so primitiv ist, dass er dich hat geboren werden lassen, damit du irgendwann mal stirbst. Das wäre ein primitiver Gott. Wenn er sagen würde, nach 60 Jahren, jetzt bist du lang genug hier, Jochenkeil, hast die Menschen genug geärgert, hast denen viel zu viel an den Kopf geknallt, jetzt verschwinde. Nein. Gott hat dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Prediger 3, Vers 11. Und Gott wollte, dass der Mensch ewig lebt. Wenn Adam nicht gesündigt hätte, würde er ewig gelebt haben auf dieser Erde und es würden bis heute 14 Milliarden Menschen leben. Geht nicht? Doch. Die Erde ist dazu in der Lage, 14 Milliarden Menschen zu ernähren. Wenn das heute nicht möglich ist, ist der Mensch mit seiner Sünde daran schuld, weil er alles verdorben und vernichtet hat. Gott hat die Erde dafür ausgelegt. Aber Adam hat gesündigt und deshalb bist auch du ein Sünder. Weil dein Urgroßvater und wie er sonst geheißen haben mag, gesündigt hat und du in Sünde geboren bist. Und jeder Mensch braucht Sündenvergebung. Und das ist nicht in der Religion möglich. Nicht deine Zugehörigkeit zur Kirche rettet dich. Nicht deine Beichte, wie oft du gebeichtet haben magst vor einem Priester. Ich sage es in Ehrfurcht. Du hast es ehrlich gemeint. Das hilft dir nichts, wenn du nicht mit Gott in Jesus Christus klar bist, dass du Sündenvergebung hast. Und ich möchte dir das heute Abend sagen. Nur durch Glauben wirst du errettet. Das ist das einzige Mittel. Und Glauben heißt, das ist wieder so ein Fremdwort, wieder so ein biblischer Begriff. Es ist abgeleitet vom ursprünglichen deutschen Wort geloben. Und geloben heißt, ich gelobe mich Jesus Christus. Ich verspreche mich an Jesus Christus, dass er mein Herr sein muss. Was ist Evangelisation? Warum stehe ich hier, um dir zu sagen, dass du dich bekehren musst? Noch so ein biblischer Begriff. Du musst umkehren. Wenn du auf dem Weg bleibst, wo du jetzt bist, dann gehst du in die ewige Verdammnis, in die Hölle, die Gott dem Teufel bereitet hat und seinen Engeln. Und jeder Mensch geht nur freiwillig in die Hölle, nicht gezwungen. Gott zwingt niemanden. Gott bietet die Alternative. Er sagt, kehre um von diesem Weg, denn die Hölle führt. Das heißt aber, komm wieder in die Gemeinschaft mit mir, dem lebendigen Gott. Und das kannst du nur, wenn du bereit bist, deine Bankrotterklärung hier öffentlich, nicht vor allen Leuten, vor Gott auf den Tisch zu legen. Indem du sagst, Herr Jesus, ich erkenne mich als ein sündiger Mensch. Ich habe gesündigt in meinem Leben. Und wenn die Sünde nur so klitzeklein ist. Aber du musst mich zum Tode verurteilen, weil ich ein Sünder bin. Und wenn du das erkannt hast, dann bekennst du diese Sünde. Und Gott antwortet auf dieses Bekenntnis und er sagt dir, ich habe dir vergeben am Kreuz auf Golgatha vor 2000 Jahren in meinem Sohn Jesus Christus. Gott sagt dir, ich habe alles für dich getan, damit du mit deinem Leben wieder mit mir in Ordnung kommst. Du brauchst nichts zu tun, als umzukehren, zu mir zu kommen und zu bekennen, dass du dich nicht selbst erlösen kannst. Und dass du nicht fertig wirst mit deiner Sünde und deine Sünde nicht wegpacken kannst. Und wenn du deine Bankrotterklärung gibst vor diesem heiligen Gott und ihn um Verzeihung bittest, ihn bittest, Herr, vergib mir meine Schuld. Dann antwortet er dir, ich habe dir vergeben und ich werde deiner Sünden nie mehr gedenken.
Und ich nehme die Bibel wieder wörtlich als den Logos Gottes. Wenn da steht nie mehr, dann packt Gott die Sünde nie mehr an. Warum nicht? Weil Gott die Sünde am Kreuz auf Golgatha getötet hat. Und die Sünde liegt nicht im Grab, dass ich sie wieder ausgraben könnte, sondern die Sünde ist im Totenreich gelandet, nämlich sie ist im Tod. Und aus dem Totenreich ist noch nie, noch